So, vielen Dank. Heute Morgen an diesem Tag, ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, dass der Thomas Meister mit mir Theologie zusammen studiert hat und hat unseren Brautstrauß gebunden, weil der Florist ist, der Kerl. Und wir kennen uns schon lange, von daher schön, dass ihr auch mit ihm verbunden seid. Freut mich sehr. Ist aber nicht mein Thema. Wir haben es gesungen heute Morgen. Wir singen über Gebet, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Gott ist uns, der uns so viel mehr liebt als jeder andere. Und diese Verbindung zu Gott zu haben, zu suchen, das ist, warum wir hier sind, warum wir Gottesdienst feiern an einem Sonntagmorgen. Das ist wunderschön, aber warum wir auch durch die Woche irgendwie Gott suchen. Und Jesus hat es gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wir haben diesen Vater im Himmel, der mehr wie ein Vater in dieser Welt für uns Vater sein möchte. Wir haben den Gott, der uns so viel mehr liebt als jeder andere Mensch in dieser Welt. Und das ist, was Sören Kierkegaard gesagt hat, dass man Gott nötig hat. Dass man merkt, ich habe diesen Gott nötig. Menschen, die mich lieben, das ist super. Aber die stoßen an ihre Grenzen, weil die Menschen nicht alles sein können, was ich brauche in meinem Leben. Es braucht mehr, dass mich meine Eltern geliebt haben, mein Vater, meine Mutter, das war gut und richtig und wichtig und hoffentlich auch gut in deiner Erfahrung. Aber dass es da einen Vater gibt, der das vollkommener kann und möchte und sein in deinem Leben, das ist noch so viel wichtiger. Deshalb hatte Sören Kierkegaard es gesagt, Gott nötig zu haben, das ist Vollkommenheit. Man muss sich nicht schämen, Gott nötig zu haben in seinem Leben, sondern im Gegenteil. Es ist die größte Freude, wenn ein Mensch kapiert, dass ich mehr brauche wie diese Welt. Diese Welt ist nicht genug. Für niemand. Du spürst es vielleicht manchmal, dass diese Sehnsucht da ist, bei all dem Guten in dieser Welt, dass es doch vielleicht noch mal mehr gibt wie nur diese Welt. Bei all dem Guten, das wir hier sehen in dieser Welt, was wir haben an Arznei, an Möglichkeiten, an Dingen, und trotzdem lässt unsere Gesundheit nach, unsere Kraft lässt nach und wir sehnen uns innerlich danach, dass das nicht alles ist, was passiert. Vielleicht geht es euch so, dass wir uns danach sehnen, bei all dem, was wir erleben in unseren Ehen und unseren Familien, dass das nicht alles ist an Liebe, was es gibt, dass das nicht alles ist an Annahme, an Verstandensein, dass das noch irgendwo was Tieferes gibt an Liebe, an Verstandensein, an Freude. Bei all dem Guten, das wir manchmal hier erleben, bleibt dieser Beigeschmack, dass es doch nicht immer so bleibt. Vielleicht geht es euch gar nicht so. Mir geht es immer wieder so. Und dann zu wissen, da gibt es was Größeres, was über diese Welt hinausreicht, dass diese Welt eben nicht genug ist, kein Terrarium, das irgendwie oben geschlossen ist und ich muss mich zufrieden geben mit dem, was es in dieser Welt gibt. Natürlich, nein, es gibt noch was Übernatürliches. Das Terrarium, der Deckel ist offen und da gibt es eine Verbindung nach außen in eine größere Welt hinein zu diesem lebendigen Gott. Deshalb diesen Gott nötig zu haben, ich schäme mich nicht dafür. Ich freue mich darüber, dass ich weiß, dass ich von ihm herkomme, dass ich zu ihm hingehe und dass ich von ihm abhängig bin in so vielen kleinen und großen Dingen des Lebens. Das macht, Sören Kierkegaard sagt, den Menschen vollkommen, so wie Gott ihn sich eigentlich vorgestellt hat. In Abhängigkeit von ihm zu leben als dem größten und herrlichsten Versorger der Menschen, der im Zentrum steht von allen Dingen. Und ich habe, als ich letztes Mal da war, darüber gesprochen, dass wir genau das haben, dass wir uns nicht rühmen anderer Dinge, sondern unsere Abhängigkeit von Gott wirklich suchen. Und habe da über das Buch Nehemia angefangen zu sprechen und möchte heute weiter darüber nachdenken. Wir haben gesehen, dass im Buch Nehemia der Nehemia ein Beter ist. Das ist das Gebetsbuch des Alten Testamentes, so wie die Apostelgeschichte im Neuen Testament eben ein großes Gebetsbuch ist. Das Buch Nehemia, wer das nicht kennt, kann es lesen. Es geht um den Maueraufbau und diese, diese große Tat Nehemias, dass er viel aufgegeben hat, organisiert, geplant, motiviert und dann am Ende dieses Werk Gottes in sich und in Volk Gottes hingebracht hat. Und wir machen da gerne Kinderbibelwochen draus, weil es einfach so schön ist und plastisch. Und wir reden da auch gerne drüber, wenn es um Gemeindeaufbau geht, weil man da was tun kann und anpacken und organisieren und planen und strategisch denken. All das ist richtig und all das ist gut. Aber eigentlich geht es beim Buch Nehemia nicht um die großen Taten Nehemias, sondern um die großen Taten Gottes durch Nehemia. Und das sieht man vor allem daran, dass das Buch Nehemia voll ist mit Gebet. Überall wird gebetet. Der Nehemia wusste, dass er vollkommen abhängig ist von Gott. Und dafür schämt er sich nicht, als Staatsmann, als Baumeister, als Architekt dieser Mauer, als Manager dieses Volkes, als geistlicher Leiter. Er schämt sich nicht dafür, dass er beten muss. Ich glaube, er freut sich darüber, dass er beten kann. Man muss sich nicht schämen als Mann, wenn man betet, dass das tägliche Brot auf dem Tisch steht. Natürlich darf man auch arbeiten. Aber man muss sich nicht schämen, dass man betet, dass man dafür noch jemand anderen braucht als sich selber, im Gegenteil. Man braucht sich nicht schämen, wenn man manchmal Dinge nicht hinbekommt, Ängste, Sorgen, Nöte, Herausforderungen hat und dann anfängt zu beten. Das muss man nicht einfach nur verstecken, im Stillen tun, dass es niemand merkt, sondern das darf man öffentlich tun. Das darf doch ruhig jeder sehen. Warum nicht? Das kann auch meine Frau sehen, meine Kinder sehen, dass ich etwas brauche. Nehemia hat sich nicht geschämt. Auch nicht als richtiger Mann. Ich glaube, es macht einen richtigen Mann aus, viel und oft zu beten. Nochmal, Kierkegaard, das ist Vollkommenheit, wenn man betet. Nicht umgekehrt. Man ist nicht mehr Mann, wenn man wenig betet, sondern mehr Mann, wenn man viel betet. Viel zugibt, dass man Hilfe braucht. Und wahrscheinlich gilt es für die Frauen auch, aber Nehemia war halt wahrscheinlich ein Mann. Also bei Nehemia sehen wir das. Wir sehen, wie abhängig sich Nehemia fühlt. Er kriegt ein Problem gleich am Anfang gesagt. Da sitzt er noch in Susa auf seiner Burg, bekommt es die Herausforderung und das Problem. Und seine Reaktion ist sofort Gebet. Und wann immer ein Problem auftritt, wenn nachher die Feinde diese Bauunternehmung stören wollen, dann ruft er die Leute zusammen und sie beten. Wenn irgendetwas ist, dann wird gebetet. Wenn er merkt, Mensch, es ist so viel, was in dem Volk auch noch geistlich an Barrieren da ist und Hindernissen und inneren Mauern, die hochgezogen sind in vielleicht offener oder auch versteckter Ablehnung gegenüber Gott, dann ruft er das Volk zusammen und betet das längste Bußgebet, das wir überhaupt in der Bibel finden, in Kapitel 9 und lässt diese ganzen Blockaden gehen und erlebt nochmal eine neue Hingabe in einem anderen Level an Gott. Es geschieht alles durch Gebet. Und am Ende des Buches ist die Enttäuschung recht groß, als Nehemia wieder zurückkommt und das Volk in alte Muster zurückgefallen ist. Alte Verhaltensmuster in Beziehungen und anderen Dingen. Da war er eine Weile weg, kommt zurück und das Ganze ist irgendwie wieder zurückgefallen in alte Verhaltensmuster. Und dann, was tut er? Er hockt sich wieder hin und betet, weil er weiß, dass alleine Gott das verändern kann. Also, das ist das Schöne und das ist vielleicht auch der Realitätscheck der Wahrheit unseres geistlichen Lebens, der Wahrheit unseres geistlichen Lebens. Ich merke das immer bei mir, wo ich geistlich gerade stehe, auch gegenüber Gott und für mich selber, wenn ich mir diese Frage stelle, wohin renne ich denn, wenn irgendwas ist in meinem Leben? Wen suche ich denn? Daran merke ich, wie es gerade um meine Beziehung zu Gott steht. Natürlich, ich bin ja Bibelschullehrer und Pastor, da steht es immer gut um meine Beziehung zu Gott, also zumindest sage ich das. Und das ist immer auch so mein Gefühl, also das bilde ich mir auch ein. Aber die Realität zeigt sich ja darin, wie oft ich Gott suche. Wo gehe ich hin mit meinen Siegen? Wo gehe ich hin mit meinen Sorgen? Wo renne ich hin mit meiner Sünde, mit meiner Scham? Wo renne ich hin mit meinen Triumphen? Wem danke ich zuerst? Wen bitte ich zuerst? Wem bekenne ich zuerst? Wo gehe ich hin? Was ist meine erste Adresse? Und wenn ich das manchmal reflektiere, dann merke ich, da verschiebt sich manchmal schon was. Da ist man schneller, auf irgendwelchen sozialen Medien was zu posten, wie es einem geht, wie das im Gebet einzubringen. Manche haben keine sozialen Medien, ist in Ordnung. Aber mit wem bespricht man denn die Dinge immer erst als erstes? Wen ruft man als erstes an? Und ich merke, da hat sich bei mir immer wieder auch schon was verschoben und dieser Realitätscheck. Deshalb, Gebet ist eben genau dieser Teil, wo wir unsere Beziehung zu Gott nochmal auch sehen können, wie sie gerade ist und dann auch wieder zurückfinden zu dieser Beziehung. Bei Nehemia sehen wir das und wir haben das letztes Mal, zumindest wo ich da war, angeschaut und ich möchte heute diese Frage stellen, hey, oder vielleicht nochmal ganz grundlegend, warum beten wir eigentlich? Und Nehemia hat uns gezeigt, natürlich um diese Abhängigkeit von Gott zu zeigen, aber inhaltlich zeigt uns Nehemia drei Sachen. Warum wir beten? Warum sollen wir beten? Und ich möchte dann, wenn ich nächstes Mal wiederkomme, weiß nicht genau, weiter über Gebet sprechen und ich hoffe, ihr kriegt es dann einigermaßen zusammen, aber ich will natürlich auch jede Predigt für sich irgendwo einen Abschluss hat, aber ich werde einfach viel über das Gebet reden so die nächste Zeit, weil es mich sehr beschäftigt. Warum soll ich beten? Nehemia tut es aus drei Gründen. Erstens, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nehemia 1, Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte, trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Herrn des Himmels. Ich habe mir in der Bibel das rot angestrichen, vor allem dieses vor dem Herrn des Himmels, dieses vor. Er kommt vor Gott. Wir haben als Kinder Gottes, so sagt die Bibel, so nennt uns Gott, wir sind Kinder Gottes, er ist unser Vater und wir haben nach Epheser diesen freien Zugang zu Gott. Hebräer 4, wir haben freien Zugang zu Gott, wir dürfen einfach vor diesen Thron der Gnade kommen, vor diesen Thron der Gnade. Also wenn ich die Augen schließe, ich muss sie nicht mal schließen, wenn ich einfach anfange als Kind Gottes zu diesem Vater zu rufen, dann bin ich vor diesem Gott. Egal wo ich gerade bin, ich muss nicht mehr in irgendeinen Tempel, ich muss nicht an einen speziellen Ort, ich muss nicht nach Jerusalem oder sonst irgendwo hin, das kann ich natürlich auch, aber ich kann das hier machen, da machen, dort machen, überall kann ich das tun. Um was zu haben? Um vor ihm zu sein. Nehemia wollte einfach mal vor Gott sein, Gemeinschaft mit ihm haben. Und dort sieht man, was in ihm vorgeht. Er weinte und trauerte tagelang. Also dieses vor Gott kommen mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir beten, um unser Herz vor ihm zu öffnen. Und dadurch ihm zu zeigen, dass wir ihn brauchen. Wir beten, um unser Herz zu öffnen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Beten ist einfach mal reden mit Gott. Einfache, eigene Worte und er hat immer ein offenes Ohr. Bei ihm ist nie besetzt, bei ihm gibt es immer Netz. Es gibt keine Funklöcher bei Gott. Egal wo ich bin, ja, selbst hier in eurem Tal gibt es wahrscheinlich Empfang. Das bedeutet einfach Leben teilen mit Gott, der mein Vater ist und ich bin sein Kind, der mich liebt. Sorgen, Freude, Trauer, Wut, Ängste, Zweifel, Dank, alles. So eine Zweierschaft mit Gott zu leben. So eine Zweierschaft mit Gott zu leben. Das ist dieser Aspekt. Friedrich Nietzsche, dieser Philosoph, und ich war jetzt in Marburg für 2 Tage auf so einem Studientag und auf der Fahrt da hoch habe ich mich mit so ein paar anderen Theologen, die hocken dann immer im Auto und dann reden sie 4 Stunden lang über Friedrich Nietzsche und andere Leute, die keinen interessiert, außer ein paar Philosophen und Theologen. Aber der Friedrich Nietzsche, der hat die Grundlagen gelegt für die Postmoderne, in der leben wir jetzt drin. Und der hat sich das alles schon vorher ausgedacht, der wusste, was dann passiert. Was passiert eigentlich, wenn Gott tot ist? Und darüber hat er geschrieben, ein Essay. Was ist, wenn Gott tot ist? Gott ist tot. Sie kennen diese Geschichte mit der Lampe und die dann aus ist. Und was heißt es, wenn ich Gott verliere? Und in seinem Essay Gott ist tot sagt Nietzsche schon, er sagt, wenn ich Gott als Gesprächspartner verliere, dann sagt er, wenn Gott tot ist, Zitat, du wirst niemals mehr beten, niemals mehr anbeten, niemals mehr in endlosem Vertrauen ausruhen. Der Nietzsche war Theologe, der hat gesagt, Gebet ist genau das, im endlosen Vertrauen ausruhen, in der souveränen Liebe Gottes. Das kannst du nicht mehr. Du versagst es dir, vor einer letzten Weisheit, letzte Gründe, letzten Macht stehen zu bleiben und deine Gedanken loszulassen. Nietzsche hat original gesagt, deine Gedanken abzuschirren. Wie so ein Pferd, das diese Gedanken zieht und jetzt das Geschirr runternehmen und einfach mal das in Ruhe. Nein, das wirst du nie wieder können. Du hast keinen fortwährenden Wächter und Freund für deine 7 Einsamkeiten. Deinem Herz steht kein Ankerplatz mehr offen. Wenn Gott tot ist, dann gibt es das nicht mehr. Oder es ist einfach nur eine Illusion, vielleicht eine psychologische Stütze, aber nicht Wirklichkeit. Und wenn du nicht dumm bist und eine psychologische Stütze benutzt, von der du weißt, dass sie eigentlich nicht richtig ist, dann irgendwann mal verzweifelst du dran. Also du stürztest in die tiefste Einsamkeit hinein. Du hast keinen Platz mehr zum Jubeln, aber auch keinen mehr zum Jammern. Du hast keinen mehr zum Staunen und keinen mehr zum Stöhnen. Und wenn wir so leben, als ob Gott tot wäre, dann verkümmert nicht Gott, sondern wir. Oft in der Überforderung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn dann wird der andere für mich zum Gott oder er soll es sein. Und dann soll er all mein Jammern verstehen und all mein Jubeln mitjubeln. Und wir erwarten dann von unserem Mitmenschen genau das. Und das kann er meistens nicht. Erlebt ihr das? Wenn wir das verpassen, dann erwarten wir es von den anderen, was eigentlich nur Gott kann. Und dann wird der andere zu Gott und dann, wenn er zu Gott wird, wird er zu einem Götzen, weil er es nicht ist. Und wenn der andere zu einem Götzen wird, von dem ich erwarte, was Gott nur kann, dann wird der andere am Ende zu einem Dämon. Warum? Weil ich ihn am Ende hasse, weil er nicht macht, was ich will. Und nicht das erfüllen kann, was ich will, dass er erfüllt. Aber ich habe ihn überfordert, weil nur Gott das kann. Nietzsche hat es gut gesehen. Wir dürfen, wenn wir Gott verlieren und er tot ist, genau das sehen. Wir leben heute, die Soziologen sagen, wir leben in einer therapeutischen Generation. Therapeutische Generation, alles ist therapeutisch, alles wird im Gespräch und Kommunikation mit dem anderen gelöst. Und das hat auch natürlich Einfluss auf unsere Gemeinschaften, auch auf unsere Kirchen. Wir legen Wert auf Zweierschaft, auf Hauskreise, Mentoren, Seelsorger, Lebenscoaches. Diese Dinge sind an sich nicht schlecht. Da ist viel Gutes drin. Allerdings, wenn diese Gespräche mit dem anderen, mit dem Gegenüber in der Zweierschaft, im Hauskreis, nicht dazu führt, mich tiefer ins Gespräch mit Gott einzuführen, dann habe ich ein Problem. Ich war es nicht. Oder habe ich einen Knopf gedrückt oder habe ich Siri was gesagt und ist automatisch gegangen? Das ist keine Geheimveranstaltung. Wir machen das nicht. Also wenn diese gute Gemeinschaft, die wir auch brauchen, die uns ja die Bibel auch sagt, nicht dazu führt, dass wir dann selbstständig wieder ins Gespräch mit Gott gehen, dann kommt auch diese gute Gemeinschaft zu kurz. Wenn dieser Durchbruch vom Natürlichen zum Übernatürlichen nicht schaffen, dann greift die Gemeinschaft zu kurz. Gott ist die Quelle des Lebens, nicht irgendein Mensch. Gott ist die Quelle der Weisheit, nicht irgendein anderer. Ein Mensch kann Wegweiser sein, Helfer sein, die Quelle zu finden. Wenn ich sie selber gerade nicht mehr finde im Chaos meiner Gedanken und Gefühle, dann brauche ich Seelsorge, dann brauche ich vielleicht einen Coach, dann brauche ich Begleitung, dann brauche ich Zweierschaft. Ja, aber er soll nur Wegweiser und Helfer sein, wieder meinen eigenen Weg dahin zu finden, Gott zu suchen. Gemeinschaft miteinander ist die helfende Vorstufe für tiefere Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es. Gemeinschaft miteinander ist die helfende, unterstützende, motivierende Vorstufe zur tieferen Gemeinschaft mit Gott. Versteht ihr? Das ist in allen Bereichen, so geistlichen Bereichen, wenn es darum geht, dass Menschen ihre Errettung finden in und durch Jesus Christus. Wir können Menschen das Evangelium sagen, wir können ihnen helfen, wir können sie motivieren, wir können sie irgendwie versuchen, dafür zu begeistern, ihnen Argumente geben, den Weg zeigen, Fragen beantworten. Aber am Ende müssen sie selber beten und ihr Leben diesem Gott anvertrauen. Das kann ihnen niemand abnehmen. Das will Gott auch nicht, dass man ihnen das abnimmt. Aber natürlich können wir Helfer sein dafür. Wir sehen das bei Jesus. Jesus, der hat im Garten Gethsemane Angst und eine riesige Angst überkommt ihn. Er bringt ein paar Jünger zusammen, die mit ihm beten und er bittet sie, betet für mich. Aber dann geht er ein paar Schritte weiter und betet selber auch für sich. Geht ins Gebet, vielleicht durch die Ermutigung, die er hat, weil er weiß, das sind noch ein paar andere, die mit ihm da sind. Und dann trotzdem geht er ins Gebet und ringt mit seiner Angst, mit diesen Anfechtungen, ganz persönlich. Wenn in meinem Leben Sünde oder Verletzung oder Scham da ist, im Leben von David, diesem König, sieht man, da kommt Nathan, der Prophet, der weist ihn auf seine Sünde hin, seine Verletzung, seine Scham. Und der David kann diesem Nathan seine Sünde bekennen. Und das ist wichtig, bekennt einander eure Sünden. Und dann sagt der Nathan ihm zu, deine Sünde ist dir vergeben. Jawohl. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir sehen, dass David genau diesen Punkt zu zwei großen Gebeten macht, Psalm 32, Psalm 52, wo er ganz persönlich mit dem dann vor Gott kommt und diese Sünde bekennt, dieses persönliche Gebet zum Vater, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das tun wir. Darum geht es. Psalm 73, als der Psalmbeter mit Zweifeln kämpft in seinem Leben, ob es sich lohnt, Gott gehorsam zu leben, weil die nicht gehorsam leben, denen geht es fast besser wie mir, dann kommt er zu Gott und hat Gemeinschaft. Im Leid, Psalm 13, wie lange noch, o Herr, wirst du das tun? Aber auch in der Liebe, Psalm 18, wie sehr habe ich dich lieb, o Gott? Also auch die Freude. Deshalb, warum beten? Ist die gleiche Frage wie, warum soll ich mit meinem Ehepartner reden? Na, warum denn? Zum Fragen, wann gibt es Mittagessen, ist eine wichtige Frage. Aber natürlich, wir wissen, dass Kommunikation schafft Beziehung. Und Gott kennen und Beziehung zu ihm haben, heißt, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich liebe Sonntagmorgen, wenn ich hier predigen darf. Also das ist ja immer schön. Aber ich liebe Sonntagmorgen, ich muss nicht zur Arbeit. Und die fängt erst um 10 Uhr an. Das ist ganz gechillt. Ich bin ein Frühaufsteher, ich stehe 6 Uhr auf morgens, egal was für ein Tag, auch sonntags. Und ich liebe das, dann habe ich richtig schön Zeit. Ich mache Kaffee, wasche mein Gesicht kalt und dann hocke ich mich hin. Und dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Das versuche ich jeden Morgen irgendwie hinzukriegen. Nicht jeden Morgen während der Woche klappt es so gut, aber sonntags ist immer so ein toller Tag. Da klappt es eigentlich fast immer zu 99,9%, dass ich einfach sage, jetzt habe ich 2 Stunden mit dieser Bibel, im Gebet, mit meinen Gedanken. Ich habe so ein Ding, Notizbuch, wo ich mir Sachen aufschreibe und genieße es einfach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vor Gott zu sein, wie Nehemia, Beziehung zu schaffen, da zu sein, aus dem auch Kraft zu schöpfen für die Aufgaben, die Gott für mich hat. Ein deutscher Pietist, ein Pietistenvater hat mal gesagt, in diesem Alleinsein mit Gott wirst du Segnungen und Offenbarungen erleben, die deinem Leben und Dienst neue Vollmacht und dauernde Frische geben. Also darum geht es mir auch, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben, der Quelle des Lebens. Da will ich Frische herhaben. Ich will nicht nichts haben von ihm, ich will alles haben von ihm, was er hat. Und das ist Leben und Frische und Vollmacht. Vollmacht hat aber neue Kraft und Motivation für die Dinge des Lebens, die da sind. Und die suche ich bei ihm, denn das Geheimnis eines gesegneten Dienstes liegt nicht in den geistlichen Reserven, die man besitzt, sondern in der kontinuierlichen Inspiration, die man erlebt. Das ist 18. Jahrhundert. Um zu Gott zu führen, muss man von Gott herkommen. Deine Kinder, deine Familie, deine Ehe, deine Nachbarn. Um zu Gott zu führen, muss man von Gott herkommen. Die Gewinnung neuer Perspektiven, die Sammlung höherer Kräfte, die Lösung komplexer Fragen liegen auch für uns Leiter allein im verborgenen Umgang mit Gott. Dauernd zu dienen vermag nur, wer dauernd mit Gott verkehrt. Wir gewinnen nur insoweit Seelen, als unsere Seele von Gott gewonnen ist. Also, das ist wichtig für uns, für mich, diese Gemeinschaft mit Gott. Nehemia sagt, darum bete ich, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das Zweite, warum Nehemia betet, um Gelingen von Gott zu erbitten. Er will nicht nur Gemeinschaft haben mit Gott und da neue Frische bekommen für sich selber. Nein, er betet auch darüber hinaus, um Gelingen, damit Dinge funktionieren. Manche sagen vielleicht auch um Erfolg. Nehemia Kapitel 1, Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Also, hey, die sich ausrichten und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, hör auf unser Gebet, wenn wir jetzt weiter beten. Also die, die anfangen ihr Gebetsleben mit, wir richten uns auf dich und dein Reich aus, hör jetzt unser Gebet, das jetzt kommt. Und dann sagt er, lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor dem König, dass der checkt, was dran ist und mich schickt nach Babel, nach Israel, dass ich diese Mauer wieder bauen kann. Schenk Gelingen. Und ich bin da sehr klar, ich sage, wir sollen und müssen und dürfen um Erfolg beten. Ich würde sogar andersrum sagen, wenn wir irgendetwas wollen in unserem Leben, für das wir nicht Gott bitten dürfen, dass er schenkt, dass es passiert, das sollten wir vielleicht gar nicht tun. So macht es Sinn, seid ihr dabei? Also wenn es irgendwas gibt im Leben, was ich will, wofür ich nicht weiß, ob ich dafür vor Gott Erfolg bitten kann, das sollte ich vielleicht gar nicht tun. Und um alles andere darf ich bitten, dass es passiert. Erfolg, um Gelingen bitten. Diese Dinge habe ich euch vielleicht schon mal erzählt, aber ich war ja in Ecuador Missionar, 13 Jahre lang. Und da waren wir viel unterwegs, auch missionarisch. Und in einem Stadtteil, wo wir gearbeitet haben, das war so ein Slumviertel, da gab es viele Diebe. Und diese Diebe, die haben halt davon gelebt, dass sie gestohlen haben. Meistens haben die nachts irgendwelche Einbrüche gemacht. Und mit einer dieser Gruppe der Diebe, da haben wir mal nachmittags Fußball gespielt, Sonntagnachmittags. Und dann war das Fußballspiel aus. Und dann sind wir da Richtung nach Hause gelaufen und unterwegs war so eine katholische Grotte mit so einer Heiligenstatue, so eine Maria drin. Und einer dieser Diebe ist kurz darüber zu dieser Grotte und ich habe ihn gefragt, ja, was machst du? Ja, ich gehe kurz beten. Dann ist er rübergegangen zu dieser Grotte und hat da gebetet und dann kam er wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, ich dachte immer, du willst nichts mit Gott zu tun haben. Ja, sagt er, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Ja, für was hast du dann gebetet? Ja, ich habe gebetet, dass heute Nacht die Polizei uns nicht erwischt. So, vielleicht sollte man für sowas nicht um Erfolg beten, sondern generell überlegen, ob ich das überhaupt tun sollte, was ich da vor Gott bitte. So. Aber das ist schon so. Nehemia, der bittet um Gelingen. Nehemia, der schreibt dann später, dass er weiß, dass Gott souverän ist und dass Gott alles in seiner Hand hat. Und das ist eben das Interessante, vielleicht auch das Paradoxe im Christsein, dass wir wissen, Gott ist souverän und leitet diese ganze Welt, aber das Wissen um die Souveränität Gottes hält den Nehemia nicht davon ab, ganz konkrete Dinge zu bitten, sondern es ist genau umgekehrt, das Wissen um die Souveränität Gottes, wie er lenkt und leitet diese Welt, bringt ihn dazu, Dinge zu bitten, damit sie passieren in seinem Leben. Das Gebetsleben wird nicht gehemmt, sondern gefördert, weil er weiß, dass eben Gott die Herzen der Könige lenken kann, weil er souverän ist, bittet er Gott, dass er das Herz des Königs lenkt, der vor ihm sitzt. Gebet bewegt den, der alles bewegt. Gebet geht Gott ans Herz und dann geht was. Gebet bewegt das Herz dessen, der alles bewegt. Wir sehen das bei Nehemia, bei Mose, bei Elia, bei Abraham, bei Jesus, bei Paulus. Haben diese Erfahrung gemacht, dass durch Gebet sich Situationen verändern. In Danken kommt Neues ins Leben hinein. Als meine Familie und meine Frau, 4 Kinder haben wir nach vor 11 Jahren von Ecuador zurückgekommen sind wir in ein neues Häuschen eingezogen. Und nach 13 Jahren Ecuador, meine Kinder sind in Ecuador geboren, kamen da zurück nach Deutschland und da war alles anders für meine Kinder, für uns, Schule, die ganzen Dinge. Wir sind in ein neues Haus eingezogen, neue Freunde, neue Gemeinde, neue Schule, neue Schulwege, neue Sachen. Und für unsere Kinder, vor allem für unsere Kinder, war eben nicht nur vieles anders, sondern auch vieles komisch und manches auch blöd. Und die haben da auch gesagt, was das für ein Scheiß ist, dass wir hergezogen sind und warum wir nicht in Ecuador geblieben sind, weil da war alles schön und hier in Deutschland ist alles mies. Und die Kinder haben das so ein bisschen reingebracht und war so eine angespannte Atmosphäre bei uns in der Familie. Und ich war vor allem besorgt, weil wir da in ein altes Häuschen eingezogen sind und das musste man irgendwie renovieren und das irgendwie hinkriegen und mit den Finanzen alles klären. Das war so in meinem Kopf und in meinem Herz und die neue Arbeit, diese Bibelschule aufzubauen. Und meine Kids, die waren niedergeschlagen und meine Frau war irgendwie dazwischen. Die sollte alles für alles sein. Und keiner hatte so richtig Lust, sich auf den anderen einzulassen. Und es war so eine nörgelrische, missmutige Stimmung bei uns zu Hause. Und meine Frau, die hatte eine Idee, die hat immer gute Ideen, aber also meistens wollte ich sagen, die sagt, hey komm, lass uns doch ein Dankesaltar bauen. Dankesaltar, wieder so Dankes, frommes Zeug. Okay, lass uns so ein Blatt nehmen und jeder darf da draufschreiben, für was er dankbar ist. Einfach so die nächsten Wochen. Und das haben wir dann gemacht. Hat so eine große grüne Plakat genommen und dann so kleine Zettel dazu und dann konnte man immer aufschreiben, für was bin ich dankbar. Also am Anfang war das ein bisschen zögerlich, aber dann hat man immer mehr Sachen aufgeschrieben. Richtig schön. Das hängt bis heute in unserer Küchentür. Dieser Altar, die Sachen. Witzig, wie man Nutella damals geschrieben hat, meine Kinder, Nutella. Oder viele andere Kleinigkeiten des Lebens. Aber interessanterweise, innerhalb von 3 bis 4 Wochen, nachdem wir das angefangen haben zu machen, ist die Stimmung gekippt. Einfach wieder auf die Füße gekommen. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Da passiert auf einmal etwas, da geschieht etwas. Das ist so ein richtiger Wendepunkt gewesen. Da ist die Atmosphäre fröhlicher geworden, schöner. Danken macht schöner. Das wäre doch mal ein Beauty-Geheimnis. Vor allem kostet es auch nicht so viel. Aber verändert so viel in unserem Leben. Kostet so wenig und verändert doch oft alles. Wenn wir anfangen zu danken, weil wir den anbeten, der alles schenkt. Ja? Dass Menschen, dass die Situationen verändert werden in unserem Leben. So oft in meinem Leben durch Gebet verändern sich Dinge. Es verändert sich gesundheitliche Situationen. Manchmal gehen Kopfschmerzen weg, manchmal geht Krebs weg. Ich habe das erlebt. Manchmal Kopfschmerzen. An einem Morgen sind wir mit Ärzten aus Amerika unterwegs in Ecuador und ich war verantwortlich für 20 Leute, 350 Menschen heute behandeln in so einem Dorf von armen Menschen. Und da musste alles organisiert werden und ich war der Leiter von diesem ganzen Ding. Und ich wach morgens auf, muss alles organisieren und habe so brutale Kopfschmerzen wie noch selten in meinem Leben, kriege kaum die Augen auf. Aber ich reiß mich irgendwie zusammen, nehme irgendwie eine Tablette, trinke einen Kaffee, versuche da hinzukommen, aber diese Kopfschmerzen hören nicht auf. Die Ärzte kommen aus ihrem Hotel raus und wir stehen noch im Hof zusammen und machen einen Kreis und beten nochmal. Und dann auf einmal betet einer im Kreis, dass er einfach dafür betet, dass jetzt alle Mächte des Feindes weg sein müssen und er gebietet, dass dieser Tag jetzt heute unter Gottes Schutz steht. Und in dem Augenblick sind meine Kopfschmerzen weg. Einfach so, weil Gott was bewegt. Wir haben für Menschen gebetet, die Krebs hatten und sie sind gesund geworden. So viele Dinge in unserem Leben, die ich schon erlebt habe, wo Gott durch Gebet große und kleine Dinge verändert hat. Ich könnte euch wirklich stundenlang erzählen von Gebetserhörungen. Aber mir ist wichtig, dass wir eben wissen, okay, es geht darum, im Gebet dringen wir eine tiefere Gemeinschaft mit Gott vor. Wir bitten aber auch um Gelingen. Und wir kommen aus unserem Unglauben manchmal raus. Ich bin auch ein ungläubiger Mensch. Ich bin oft sehr skeptisch, gerade auch mit dem Wirken Gottes, weil man hat es nicht im Griff. Manchmal hat man so den Eindruck, das ist ein bisschen wie die Lotterie. So, 7 aus 45 oder was auch immer. Also du betest 45 Mal und irgendwie 7 Mal gibt es irgendwas und die anderen kriegt es nichts. So, das ist irgendwie so. Und ich bin dann auch mal manchmal so ungläubig. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Ecuador ein Auto gesucht haben und wir wollten unbedingt einen Jeep, so einen speziellen Toyota-Jeep, weil man das so ein bisschen gebraucht hat, um ins Land reinzufahren und wir haben gesucht. Und es ist nicht so einfach, in Ecuador ein gutes Auto zu finden, vor allem sowas. Und wir sind dann in die Hauptstadt gefahren und haben dort bei allen Autohändlern so einen Toyota-Jeep gesucht. Und es gab nirgends einen. Geld wäre okay gewesen, wir hätten einigermaßen gehabt. Natürlich musste ein fairer Preis sein, aber es gab keinen von der Klasse von Jeeps. Und dann, das ist ecuadorianisch oder südamerikanisch, haben wir dann das so gemacht, den Rest vom Nachmittag sind wir einfach in der Stadt rumgefahren, mein guter Freund und ich. Und immer, wenn wir dieses Auto gesehen haben auf der Straße, sind wir hinterhergefahren, haben den verfolgt, bis wir an die Kreuzung gekommen sind, wo der stoppen musste. Dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen, bin nach vorne gelaufen, habe ihn angesprochen, ob er sein Auto nicht verkaufen möchte. Ja? Das ist Autostalking und so funktioniert der Gebrauchtwarenmarkt in Ecuador. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja? Und dann spricht man die Leute an, würdest du es nicht gerne verkaufen? Aber den ganzen Nachmittag waren wir unterwegs, haben etliche Autobesitzer angesprochen, nichts. Und ich war schon enttäuscht, wir hatten morgens gebetet, Gott schenke uns jetzt heute ein Auto und so, gar nichts. Und dann war es spät Nachmittag, 6 Uhr geht die Sonne unter, es war schon 5:30, aber ich sagte, jetzt gehen wir nach Hause, bringt ja nichts mehr, wird gleich dunkel und dann ist das ganze Ding vorbei. Dann sagt mein Kumpel, hey, hat noch Hunger, sage ich auch, ich habe auch noch Hunger, lass uns noch irgendwo einen Burger essen, da gibt es so einen super Burgerladen von so einem Amerikaner, der hat da so einen Burgerladen, lass uns da die Straße rausfahren, anstatt die Hauptstraße. Fahren wir die Straße rein, kommen zu diesem Burgerladen und parken auf der anderen Straßenseite und sehen, auf dem Parkplatz von dem Burgerladen steht so ein Toyota-Jeep. Sagt mein Kumpel, der hat großen Glauben bis heute, sagt er, hey komm, wir gehen da rein und probieren das nochmal, da zu fragen. Ah, sagt, es hat sowieso keinen Wert mehr, bringt doch gar nichts, hat den ganzen Tag schon nichts gebracht, lass es einfach. Dann sage ich, ich bleibe im Auto sitzen, ich habe keinen Bock mehr, bring mir einfach einen Burger mit. Sagt er, nee, wir beten jetzt nochmal, dass Gott uns das schenkt und er geht dann rein. Dann geht er rein, kommt nicht. Halbe Stunde später kommt er raus, zwinkert mir nur zu und sagt, Ede, der will das Auto verkaufen, gehört dir. Jetzt kommt der Oberhammer, das war der Besitzer von diesem Laden, ein Amerikaner. Und der wollte das Auto schon seit einem halben Jahr verkaufen und mit seiner Frau hat er gebetet, dass sie es an jemanden verkaufen, der irgendwie im Reich Gottes mitarbeitet. Sie wollten nicht irgendjemand verkaufen, sondern jemand im Reich Gottes. Das war ich. Halleluja. So, ich will nur sagen, ich habe mich natürlich tierisch gefreut und natürlich auch gleichzeitig ein bisschen beschämt gewesen, dass ich jetzt wegen dem Glauben von meinem Freund das noch bekommen habe, dass was wahr wird in meinem Leben. Und ich wünsche mir das manchmal so sehr auch für mich selber, dass ich meinen Glauben nicht so verliere. Ich kann da nichts garantieren. Und trotzdem darum zu beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss jetzt weitermachen. Dritter Punkt, um Gottes Gegenwart zu erfahren. Also ich will diese Gemeinschaft mit Gott, ich bete um Gelingen und ich will diese Gegenwart erfahren. Und das ist jetzt interessant und setzt es auch so ein bisschen in Relation zu dem, was ich gerade gesagt habe. Nehemia Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, und es geschah im Monat Nisan, im 24. Jahr des Königs Artahasta, als Wein vor ihm stand, und ich nahm den Wein und gab ihm dem König, das ist ja Nehemias Aufgabe gewesen, als Mundschenk. Und dann passiert was. Also, das Buch Nehemia fängt an im Kapitel 1, Vers 1, und es geschah im Monat Kislev des 24. Jahres dieses Königs. Und da fängt Nehemia an zu beten. Und dann geht es bis in den Monat Nisan. Das war kein Auto, sondern ein jüdischer Monat. Und dieser Nisan, das ist eben 4 Monate oder 5 Monate erst später, wie das angefangen hat. So, was ich damit sagen will, manchmal macht Gott gleich etwas. An dem Morgen standen wir in dem Kreis mit diesen Amerikanern, da hat jemand gebetet, meine Kopfschmerzen waren weg. Manchmal macht Gott gleich etwas. Manchmal schenkt einem Gott gleich ein Auto, gleich ein Ehepartner. Krisen verändern sich und manchmal braucht es Zeit. Wie bei Nehemia. 4 Monate, vielleicht 5 Monate. Und es ist interessant, dass Nehemia, als er am Anfang diese schockierende Nachricht mitbekommt, da weint er, da fastet er, da betet er, da ist er verzweifelt. Und dann mit der Zeit in diesen 4 Monaten stabilisiert sich das emotional ein bisschen. Ich nehme mal an, diese ersten Tage hat er sich krank gemeldet. Hab ein bisschen Husten, Chef, kann ich kommen, vielleicht Corona. Da hat er ein paar Tage lang gefastet und gebetet. Aber dann ging er wieder zur Arbeit. Er hat weiterhin für das gebetet, was ihm wichtig war, aber er hat es aus einer Ruhe getan, um jetzt die Dinge auch anzugehen in Ruhe, für die er betet. Versteht ihr? Das ist manchmal auch in unserem Leben so, dass das Gebet bewirkt, dass alle unsere Gedanken bewahrt werden in Christus Jesus, in seinem Frieden, sodass wir, während wir für die herausfordernden Dinge unseres Lebens beten und die nicht passieren, in Ruhe handeln können, handlungsfähig werden, weil wir einen gewissen Frieden haben über die Dinge. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, manchmal stillt Gott den Sturm und manchmal stillt Gott das Herz seiner Kinder mitten im Sturm. Und so ist es. Manchmal stillt Gott den Sturm und manchmal stillt Gott das Herz seiner Kinder mitten im Sturm, um durch den Sturm in Ruhe hindurchzukommen. Hast du das auch schon erlebt? Ich habe 4 Kinder und da gab es manche solche Paniksituationen, wo du besorgt warst, weil irgendwas vorgefallen ist. Dein Kind, was weiß ich, schlechte Noten aus der Schule mit nach Hause gebracht und du bist in Panik geraten. Ja? Und aus Panik heraus versuchst du, ihnen irgendwas überzustülpen und wirst auf einmal ganz streng und ganz ernst. Und wie hat neulich einer gesagt, und du versuchst, neue Seiten aufzuziehen und wunderst dich, warum die verstimmt sind, deine Kinder. So, und dann macht man auf einmal Sachen aus Panik heraus, die am Ende mehr kaputt machen, wie sie gut machen. Ich begleite ja manche junge Männer so in ihrem Karriere- und Lebensplanung, wenn sie so ein bisschen Schwierigkeiten haben und manche sind dann auch irgendwie noch Single, mit 30 oder sowas und dann viele von denen geraten in Panik. Und dann, anstatt zu beten und in Ruhe Dinge anzugehen, fangen sie an, irgendwie jede Frau anzubaggern, die sie sehen, als potenzielle irgendwas, Partnerin, weil sie Panik kriegen. Und dadurch kriegen sie einen schlechten Ruf und machen alles kaputt. So, ihr habt keine Ahnung, von was ich rede, aber wenn ihr mit jungen Männern da unterwegs seid, dann ist es so. In Ruhe die Dinge anzugehen, das gibt einem Ruhe. Vielleicht auch eine Ruhe, die man bis dahin gar nicht gekannt hat, wenn man im Gebet ist. Einer meiner besten Freunde, mit dem ich auch zusammen, Thomas Meister und er, der heißt Hermann, wir haben zusammen Theologie studiert und er hat spät geheiratet und hatte noch einen Kinderwunsch mit seiner Frau, haben ein Kind bekommen und dann haben sie ihr Kind bekommen und die Frau hat eine Brustentzündung bekommen, gleich am Anfang. Und dann musste sie da zum Arzt und es untersuchen lassen und die wurde so stark, diese Brustentzündung, haben sie am Ende eine Mammographie gemacht. In dieser Mammographie kam raus, dass sie hochaggressiven Brustkrebs hat. Und dann hat man das versucht irgendwie anzugehen und es hat kein halbes Jahr gedauert, dann ist seine Frau gestorben. Also das Kind war da, heute noch da, aber seine Frau ist gestorben. Das war der Wahnsinn für uns als Mitstudenten, ihn begleitet, dabei gewesen auf der Beerdigung. Das war alles menschlich gesehen der Wahnsinn. Das war so brutal, für uns unverständlich. Und dann, so in diesen letzten Tagen vor dem Tod seiner Frau und auch auf der Beerdigung, der hat so Online-Tagebuch geschrieben. Und dann hat er, um uns informiert zu halten, auch die Freunde uns, die wir mitgebetet haben, dann hat er geschrieben: Noch nie erlebte ich in der Form, dass der Friede Gottes mein Herz und meine Sinne bewahrt in ihm. Ich weiß um ein definitives Zuhause meines Lebens. Ich habe ihn später darauf angesprochen und er sagt, das ist genau, was er erlebt hat. Was Hans-Peter Reuer gesagt hat, dass er den Sturm nicht gestillt hat, aber mein Herz inmitten dieses Sturms, sodass er durchgehen konnte und in relativer Ruhe diese Sachen umsetzen konnte, die notwendig waren, um jetzt der Vater für sein Kind zu sein, die Dinge anzugehen, sein Leben wieder irgendwo neu zu organisieren und stabil zu bleiben, auch in dieser Situation. Das kann man nur dann, meines Erachtens nach, wenn man das nicht erst dann anfängt, wenn das passiert, sondern generell schon Gebet zum Lebensatem macht seines Alltags jetzt. Dass wir beten, als um Gemeinschaft mit Gott zu haben, dass wir beten, dass Gott Gelingen schenkt für die Dinge unseres Lebens, in Familie, Ehe, Arbeit, Alltag, Gemeinde, dass wir auch darum beten und dass wir beten, dass wir diese tiefe Gemeinschaft und Ruhe und Gegenwart Gottes erleben in unserem Leben, gerade auch in den Momenten, dass wir in Frieden die Herausforderungen des Alltags angehen können und nicht in Panik oder Verzweiflung oder Überreaktion. Deshalb lädt uns Gott ein. Hey, wie Nehemia. Darin zeigt sich wahres Menschsein, Gott nötig zu haben, auch in diesen Dingen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir, dass deine Einladung zu dir zu kommen nicht irgendwas mit versteckter Macht oder mit irgendwas anderem zu tun hat. Nein, du willst uns einladen, die Fülle in dir zu finden und wirklich in Hoffnung, in Frieden, in Ruhe, in Kraft, in Frische in dieses Leben immer wieder neu hineinzugehen, weil wir bei dir, der Quelle des Lebens, auftanken, ausruhen, uns ausrichten, immer wieder neu. Du bist der, der uns am meisten liebt. Dafür danke ich dir. Amen.